Der Hansa Invest Podcast.
Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG.
Ja, hallo, Christian Hein, mein Name. Bin Portfolio Manager für Multi-Asset-Fonds bei der APO Asset Management GmbH.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Diese KI-Blase. Wie viele Fragezeichen müssen wir da versehen? Mehr als 7 sogar? Ich meine, mit der Sorge, dass diese Euphorie um diese künstliche Intelligenz und enorme Gewinne damit eigentlich viel zu weit gehen, ist ja die tragende Säule für die Rekordrallye an den Aktienmärkten irgendwie ins Wanken geraten. Die Nervosität über das Platzen dieser KI-Blase steigt. Ja, man kann sich ja selbst mit Taxifahrern drüber unterhalten oder sogar heiß diskutieren. Ja, haben wir nun eine KI-Blase oder haben wir keine?
Ja, also Sie haben es zu Recht erwähnt, das Thema KI-Blase wird in den letzten Monaten hoch und runter in den Medien diskutiert. Was wir in diesem Jahr gesehen haben, ist aus meiner Sicht ein deutlicher Warnschuss. Also das heißt, die Erkenntnis, wie es laufen kann, wenn eben die Mag 7 nicht mehr laufen. Und das haben wir in diesem Jahr gesehen. Also der Mag 7 Index beispielsweise verlor bis Anfang April ca. 20% in US-Dollar. Während der S&P Index zum Beispiel nur 14% verlor oder europäische Aktien nur 7% verloren. Und dementsprechend haben wir gesehen, wenn dann doch die Unsicherheiten steigen, dass hier Anleger deutlich davon betroffen sein können und auch negativ betroffen sein können. Was uns als aktive Manager freut, ist, dass es doch wieder Diversifikation gibt. Also das heißt, abseits der Mag 7 gibt es wieder Opportunitäten. Siehe zum Beispiel europäische Aktien dieses Jahr oder auch natürlich die Gold Rally, die wir gesehen haben, sowie andere Beispiele. Und von daher sehen wir das positiv für die aktive Fondsbranche. Aber die Unsicherheiten sind ganz klar gestiegen und hier gilt es dann doch sehr nah auch an den Themen zu sein.
Okay, dann fasse ich das mal zusammen. Also die Mag 7 hatten ja einen Rückschlag von über 20%. Für Euroanleger kam nochmal gut 13% Währungsverlust obendrauf. Geglättet macht es dann doch wieder ungefähr 9% im Plus. Also viel Fantasie oder zu viel US-Fokus im Spiel, da können wir nachher nochmal weiter diskutieren. Andere Asset-Klassen in diesem Jahr laufen besser, europäische Aktien. Die beste Börse des Jahres mit fast 70% plus ist zum Beispiel Korea, Gold, Silber, Silber derzeit auf All-Time-High. Ja, das spricht eigentlich eher gegen eine KI-Story oder zeigt es vor allem, dass sich das klassische Diversifizieren über Regionen und Anlageklassen eigentlich wieder so richtig lohnen?
Also aus meiner Sicht lohnt sich das wieder, also Letzteres, was Sie gesagt haben. Also wir sehen das speziell in unseren Multi-Asset-Fonds, also unseren Klassikern, die wir anbieten. Hier sehen wir, wie Sie gesagt haben, das Thema Gold und Silber, die wir investiert haben, aktuell in diesem Jahr natürlich sehr positiv. Aber wir sehen auch das Thema europäische Aktien, also rein von der Allokation europäische Aktien mit 18% im Plus, während, wie Sie sagten dann auch, also die Mag 7 zum Beispiel in diesem Jahr nur 9% in Euro notieren. Also von daher allokationstechnisch haben wir hier sehr klare Vorteile über das aktive Management. Hinzu kommt dieses Potenzial, Alpha-Potenzial der Manager, die wir investieren. Also zum Beispiel haben wir 2 europäische Aktienfonds in diesem Jahr, die statt 18%, wie der europäische Index hier performt, 25% performt haben. Und das liegt unter anderem daran, dass es wieder Alpha-Quellen gibt. Zum Beispiel in Europa haben wir das in diesem Jahr bei den Banken gesehen, die sehr, sehr positiv insgesamt performen konnten. Und das freut uns natürlich. Also von daher einmal auf der Multi-Asset-Seite haben wir diesen Vorteil. Und ja, und mit Sicht auch auf die nächsten Jahre sehen wir, dass es sich doch lohnen kann, hier diversifizierter und breiter aufgestellt zu sein.
Also Diversifikation lohnt sich wieder. Ja, und da kommt ja genau der Multi-Asset-Fonds bei Ihnen ins Spiel. APO managt seit mehr als 20 Jahren Publikums- und Spezialfonds. Was unterscheidet jetzt Ihren Multi-Asset-Ansatz von einem klassischen Mischfonds, den viele Hörer vielleicht aus Ihren Hausbanken kennen?
Ja, im Großen und Ganzen haben wir die klassischen Multi-Asset-Fonds, die sich seit über 25 Jahren am Markt behauptet haben. Das heißt, wir haben hier etablierte Prozesse aufgebaut, sowohl was die Selektion betrifft, aber auch was die Allokation betrifft. Und darüber hinaus haben wir hier den Vorteil, dass wir aktive Fonds und ETF betrachten. Also das heißt, der aktive Fondsmanager muss sich immer auch in der Selektion gegenüber dem ETF, dem aktiven ETF oder auch dem passiven ETF messen. Und das heißt, dass wir dann hier in der Selektion auch den Vorteil haben. Was hinzukommt, ist, dass wir über schon 15 Jahren, mehr als 15 Jahren in ETF investieren, die ETF-Prozesse und Selektionsprozesse etabliert haben und uns die Indizes im Detail anschauen. in den letzten Jahren ist das von großer Bedeutung geworden, weil immer mehr ETF dann an den Markt gekommen sind, die dann auch kryptische Indizes zum Beispiel abbilden, die der Anleger vielleicht dann doch nicht mehr so einfach versteht.
Also Sie greifen ja auf ein Netzwerk von ganz vielen Fondsgesellschaften zurück, von über 400 Stück, verhandeln Konditionen, haben Zugang zu den günstigen Anteilsklassen. Wie muss ich mir diese Selektion vorstellen? Also wie kommt man aus tausenden von Fonds und ETFs am Ende das heraus, was ich haben will? Diese 10 oder 40 Bausteine, wie kommen die dann ins Portfolio, die es dann wirklich reinschaffen?
Ja, Sie müssen hier unterscheiden nach dem Produkt, also das heißt die klassischen Multi-Asset-Fonds, die in, sag ich mal, in aktive Fonds, in ETF, in Future oder auch Aktien und Renten investieren. Hier ist das Investment-Universum natürlich viel breiter und hier muss sich, wie bereits gesagt, der aktive Manager auch gegenüber dem ETF behaupten. Wenn Sie jetzt unser Global-ETF-Portfolio beispielsweise hernehmen, hier investieren wir lediglich in ETF und hier ist das ETF-Universum oder das Universum dann eben auf die ETF beschränkt. Ja, und im Wesentlichen, also der Prozess, der dahinter steht, wir haben einmal dieses quantitative Screening, wo wir uns Performance- und Risikokennzahlen über die Zeit anschauen, also dieses klassische Film-statt-Foto-Prinzip, um zu ermitteln, kann der Manager stabiles Alpha liefern und wie ist das Potenzial, dass er das auch in Zukunft kann. Dann haben wir Watchlisten, die wir erstellen, dann haben wir die Due Diligence, wo wir dann wirklich, wenn wir uns entscheiden, in den Fonds zu investieren, dann auch tief in die Prozesse einsteigen. Plus, und das ist ein Muss in unserem Prozess, dann der Kontakt auch zum Fondsmanagement. Also wir wollen den Fondsmanager verstehen, wir wollen das Denken der Fondsmanager verstehen, die den Fonds managen. Und da ist deswegen ist der Kontakt und auch der Zugang zum Management uns hier sehr wichtig.
Ja, ja. Kommen wir zum ETF. Was ist denn die Rolle von ETFs im Multi-Asset-Ansatz? Ein bisschen was, glaube ich, haben Sie ja schon verraten. APO investiert ja seit über 15 Jahren in ETFs. Momentan heißt es ja heute oft, ETF schlägt den aktiven Manager. Bei Ihnen arbeiten aktive Manager mit ETF-Bausteinen. Also wie passt das zusammen und wo kann so ein aktiver Multi-Asset-Manager mit ETF-Werkzeugbaukasten aus Ihrer Sicht wirklich Mehrwert liefern?
Genau, also unsere Erfahrung ist, dass wir ETF, also speziell für effiziente Märkte, sich lohnen können, da sie eben kosteneffizienter sind als zum Beispiel der aktive Manager. Speziell hier effiziente Märkte, also USA. Also das heißt, aktive Manager, es ist schwierig, aktive Manager zu finden, die jedoch den Index dann outperformen können. Das Thema, was wir die letzten Jahre gesehen haben, ist wieder, um zum Anfang zurückzukehren, sind die Mag7, die natürlich die Märkte getrieben haben und es dem aktiven Manager auch schwierig gemacht haben, hier den Index zu schlagen. Also von daher sehen wir hier über die letzten Jahre gesehen den Vorteil bei US-Aktien. In Europa hier haben wir gesehen, dass aktives Management sich doch auch über die letzten Jahre lohnen kann und hier setzen wir auf die aktiven Manager.
Na gut, kommen wir zu einer Ihrer konkreten Lösungen, dem Global ETF Portfolio, einem aktiv gemanagten ETF-Dachfonds. Was ist denn die Kernphilosophie hinter diesem Fonds? Also was sollen Anleger mit diesem Produkt besser machen können als mit einem einzelnen Standard-ETF?
Also mit dem Global ETFs Portfolio bieten wir dem Anleger eine ja wirklich global diversifizierte Lösung in ETF. Also das heißt, dass der Anleger eben nicht diese 70% in US-Aktien hat und auch nicht diese 70% in US-Dollar, sondern dass wir hier eine ja, strategische Allokation verfolgen, die über die Welt global diversifiziert ist. Also das heißt in USA, in Europa und in Asien. Das ist der eine Punkt. Zum anderen wird der Fonds aber auch aktiv verwaltet. Also das heißt, gegenüber der strategischen Allokation nehmen wir taktisch Positionierungen ein. Der Fonds soll einfach verständlich sein, also mit den Indizes, die wir investieren, wie zum Beispiel ein DAX, ein Nikkei oder ein S&P, ist es ein Produkt, was der Anleger im Wesentlichen auch verstehen kann. Und zu guter Letzt natürlich das Thema Kosten. In der V-Anteilsklasse wir eine Kostenquote von jetzt aktuell 38 Basispunkten in der Gesamtkostenquote, also das heißt extrem günstig. Vor einer Woche waren das noch 48, aber nachdem wir jetzt zu dieser neuen KVG migriert sind mit dem Fonds, konnten wir hier dann doch nochmal die Kosten senken. Zum anderen bieten wir jetzt eine R-Anteilsklasse an, also Retail-Tranche für 1,13%, die dann im Vertrieb dann auch hier Mehrwerte bieten kann.
Also, ich versuche das nochmal einzuordnen. Wirklich global statt nur World im Namen. Also Sie sprechen von einem wirklich globalen Ansatz, strategisch gleichgewichtet über Amerika, Europa und Asien und bis zu 100% Aktien-ETF bei Bedarf mit Anleihen-ETF beigemischt. Machen wir das Ganze mal ein bisschen greifbarer. Welche konkreten ETFs stecken denn da drin?
Ja, also im konkreten Fall haben wir diesen Dreiklang über die drei Regionen. Und wenn wir jetzt mehr in die Tiefe gehen, also insgesamt hat der Fonds aktuell 10 ETF, also sage ich mal ein relativ konzentriertes Portfolio, was die ETF betrifft. Aber wenn man dann in die Durchschau geht, sind es dann auf der Aktienseite doch fast 1600 Titel an Aktien, also über die Einzelaktien dann, die in den ETFs sind, dann doch sehr breit auch gestreut. Und was die Diversifikation zum Beispiel in Europa betrifft, hier diversifizieren wir über den DAX-ETF, über den FTSE, also UK-Aktien und über den breiten europäischen Markt. Also das haben wir insofern im Blick. Genau.
Nennen Sie doch mal ein paar Namen. Was steckt denn da so drin?
Ja, Namen in den ETF sind natürlich die bekannten Namen. In den US-ETF sind es natürlich beim S&P dann auch die großen Technologiewerte, die aber in unserer Lösung nicht so hochgewichtet sind wie zum Beispiel in einer globalen ETF, in einem globalen ETF. Zum anderen haben wir im europäischen Bereich dann natürlich mit dem DAX dann auch Titel wie SAP enthalten. Und wenn wir jetzt auf die UK-Aktien zum Beispiel gehen, da haben wir dann Titel, sag ich mal, also aus dem Healthcare-Bereich und aus dem Energiesektor und aus den Banken. Also von daher schauen wir, dass wir hier auch, was die Faktoren und die Styles betrifft, eine eher ausgewogene oder eine breite Streuung anbieten, was das Portfolio in den letzten Monaten dann auch relativ stabil gehalten hat. Aber wenn Sie natürlich jetzt in die Titel gehen, möchte ich natürlich den Ball direkt aufgreifen, und zwar in die Selektion. Also was wir sehen und wovon wir profitieren, sind die etablierten Selektionsprozesse, gerade auch im ETF-Bereich. Also zum Beispiel in unserem Megatrend-Fonds, wenn wir hier einmal das Thema aufgreifen, und auch AI, also Artificial Intelligence, vielleicht einmal die Frage zurück, was glauben Sie, also in dem Artificial Intelligence ETF, den wir investiert haben, wie viel Nvidia ist da enthalten?
Gute Frage. Die wertvollste Aktie überhaupt seit vielen, vielen Jahren schlägt ja den ganzen DAX und andere europäische Länder in einem dazu. Ich würde mal schätzen, so viel wie SAP im DAX, so 15%.
Okay, also den wir investiert haben, der enthält nur 2% Nvidia. Und das soll eigentlich auch zeigen, also wenn der Anleger nur rein auf den Namen schaut, das ETF, Artificial Intelligence, ist es vielleicht nicht das, was er vielleicht auch meint, dann zu enthalten. Also das vielleicht als eines Beispiel. Und das konträre Beispiel wäre, wenn man jetzt in die Selektion, ETF-Selektion geht, da nochmal die Frage zurück, MSCI US Infotech. Also wenn Sie ein US Infotech ETF kaufen, was glauben Sie, wie viele Nvidia es da enthalten?
Also so ein MSCI 40%?
Nee, darf er gar nicht.
Okay.
Okay, dann. Also die USITS ETF, die können natürlich, wenn sie einen Index abbilden, hohe Positionen nehmen.
Ja.
Aber was man natürlich wissen muss als Anleger, gerade wenn man US Infotech ETF kaufen, also den MSCI-Index abbildet, da haben sie dann fast 20% Nvidia drin. Und die Top 3 Positionen, also die dann, sag ich mal, aus Apple und Microsoft dann noch bestehen, die haben insgesamt 55%. Also das heißt, sie haben hier ein riesiges Klumpenrisiko. Das ist natürlich jetzt ein anderes Beispiel als MSCI World, aber das soll nochmal schildern, dass der Anleger natürlich oder auch wir, wenn wir ETF auswählen, uns die Indizes genau anschauen und natürlich auch die Risiken, die dahinter stehen. Und jetzt hatten Sie das Thema auch mit SAP angesprochen. Also im Global ETF Portfolio haben wir ja einen DAX ETF. Aus Überzeugung, weil wir sagen, okay, im europäischen Raum ist der DAX insgesamt, kann diversifizierend wirken und hat gewisses Renditepotenzial. Aber natürlich müssen Sie auch schauen, wie sich die Indizes entwickelt haben. Also zum Beispiel vor 10 Jahren hatten Sie im DAX noch 18% Aufwärter. Die sind bis zum aktuellen Rand auf 8% gesunken. Und vor 10 Jahren hatten Sie Technologie nur 10% und jetzt haben Sie 16% Technologiewerte. Und es sind am Ende nur 2 Technologiewerte. Und wie Sie richtig gesagt haben, natürlich SAP mit einem ja großen Schwergewicht. Und wenn Sie das nicht im Blick haben, dann sehen Sie natürlich oder wundern sich vielleicht, wenn ein SAP in den letzten 6 Monaten 20% verliert. Also von daher Dinge, die wir betrachten, wo wir auch aktiv darauf reagieren. Also wieder das Beispiel Global ETF Portfolio. Der DAX ETF ist eigentlich strategisch bei uns gesetzt, aber wir haben uns dennoch entschieden, vor ja im Juni ungefähr, den DAX ETF hier zu halbieren, weil wir eben genau diese Risiken auch gesehen haben und das aus dem Portfolio dann auch reduzieren wollten.
Zum Schluss habe ich mal eine Frage an unsere Hörer eigentlich. Schauen Sie doch mal in Ihr Depot. Wie viel haben heute irgendeinen ETF im Depot? Sehr oft einen mit Sie? Nuschel, nuschelt? Doch, man kann es nennen, mit MSCI World. Das klingt nach der ganzen Welt, ist aber in Wahrheit ziemlich stark von den USA und ein paar großen Tech-Titeln dominiert. Wo sehen Sie hier das Klumpenrisiko? Stellen Sie die Frage mal selber. Jetzt eine Frage an Sie wieder. Ihre Einsatzbotschaft für die Hörer. Wenn ich Ihnen die Überschrift unseres Gespräches hinlege, könnten wir zum Beispiel machen, Diversifikation lohnt sich wieder. Was ist denn Ihre Einsatzbotschaft für unsere Hörer, die sich die heute mitnehmen sollten, wenn sie dann abends auf ihr Depot schauen?
Ja, die Einsatzbotschaft ist ganz klar. In diesem Jahr haben wir gesehen, was passieren kann, wenn die Top-US-Aktien und der Dollar gegeneinlaufen. Wir haben das gesehen, dass sich Diversifikation wieder lohnen kann. Die Unsicherheiten rund um KI bleiben bestehen. Und deshalb halten wir das natürlich für absolut sinnvoll, global diversifiziert aufgestellt zu sein. Das waren jetzt drei Sätze, aber ich hoffe, die Message ist angekommen.
Ja, ist angekommen. Hein, vielen Dank für das Gespräch. Also wer heute einfach nur World auf dem ETF stehen hat, hat noch lange nicht die ganze Welt im Depot. Das haben Sie sehr deutlich gemacht. Ein globales, diversifiziertes, aktiv gesteuertes ETF-Portfolio kann da ein spannender Gegenentwurf sein. Gerade wenn KI-Stories und US-Tech-Werte die Schlagzeilen dominieren. Danke, dass Sie uns heute mitgenommen haben. Ihre Sicht auf Blasen, Börsen und bessere Streuung. Vielen Dank fürs Zuhören, dann bis nächstes Mal.
Wir machen Börse hörbar und verständlich. Börsenradio Network AG.
Das war der Hansa Invest Podcast.